Christlicher Glaube ist kein Regelbefolgungsglaube. Es geht nicht ums Befolgen, sondern ums Nachfolgen. Christen folgen Jesus nach und lassen sich in ihrem Leben, in ihren Haltungen, in ihrem Handeln von dem prägen, was ihm wichtig ist. Das war ein Kernsatz der Predigt letzte Woche im Gottesdienst und vielleicht habt ihr ihn ja noch im Ohr. Sich von dem prägen, was Jesus wichtig ist, das ist viel herausfordernder, als einfach Regeln zu befolgen. Wenn dir jemand sagt, tu das, lass jenes, ist das leichter, als in Eigenverantwortung geprägt von der Liebe Gottes und von dem, was Jesus wichtig ist, zu handeln und zu leben. Aber ich bin davon überzeugt, unser Glaube ist ein beziehungsorientierter Glaube und kein regelorientierter Glaube. Wir glauben an einen Gott, der die Beziehung zu uns sucht und der uns einlädt, mit ihm zu leben. Jesus sagt es ganz schlicht und sagt, komm, folge mir nach. Sei mit mir unterwegs, orientier dich an mir, lern von mir, lass dich von mir prägen. Und wer sich darauf einlassen möchte, wer Jesus nachfolgen will, der stellt dann zwangsläufig die Frage, ja, was ist denn diesem Jesus wichtig? Also wenn ich mich von ihm prägen lassen möchte, muss ich ja ein Bild davon haben, wofür dieser Jesus steht. Und, Entschuldigung, das ist natürlich total vielfältig und unterschiedlich, aber ich möchte eine Spur heute aufgreifen, von der ich glaube, dass sie wichtig ist, gerade wenn es darum geht, sich von ihm prägen zu lassen. Und das ist, Daniel hat es schon gesagt, an auch die Botschaft in unserem Fenster der Farben des Glaubens, Gott ist ein Gott der Schwachen. Gott ist ein Gott der Schwachen. Wenn du Gott suchst, dann wirst du ihn auf der Seite der Schwachen finden. Das ist immer eine gute Chance, ihn zu finden. Gott ist ein Gott der Schwachen, der Rechtlosen, der Unterdrückten. Jesus macht das an ganz unterschiedlichen Stellen, auf unterschiedlichen Ebenen immer wieder deutlich. Und ich möchte hier heute mal so ein paar Spotlights, so Schlaglichter auf bestimmte Personen, mit denen Jesus unterwegs ist, werfen, um genau das deutlich zu machen. Und das erste Spotlight, das betrifft ganz viele von uns, das sind nämlich die Frauen. Die Frauen zur Zeit Jesu. Die Gesellschaft zur Zeit Jesu war ganz klar von Männern dominiert. Sie standen den Familien vor, sie hatten die entscheidenden Positionen in den Gremien, in der Regierung, in den Machtinstrumenten. Sie gaben die Richtung vor und Frauen, die hatten einfach zu gehorchen. Rechtlich waren Frauen den Männern untergeordnet. Sie standen unter Vormundschaft eines Mannes, ganz unterschiedlich. Also am Anfang Vormundschaft des Vaters, dann des Ehemannes. Wenn der verstorben ist, dann vielleicht des Bruders oder des Sohnes. Aber sie waren nicht selbstverantwortlich. Ohne deren Zustimmung waren sie nicht geschäftstüchtig. Vor Gericht hatte ihre Aussage keinen Wert. Männer konnten sich unter bestimmten Umständen von ihren Frauen scheiden lassen. Frauen hatten diese Möglichkeit nicht. Und auch in religiöser Hinsicht waren sie immer unter den Männern. Wenn man in den Tempel ging, gab es so verschiedene Vorhöfe. Da kam erst der Vorhof der Heiden, also da durften nur die hin, die durften, bis dahin durften nur die durften die, die keine Juden waren, nur hin und alle anderen durften weiter. Aber dann kam schon der Vorhof der Frauen, da durften die Frauen noch hin, aber dann war vorbei. Und dann die Männer durften noch weiter, die durften zum Vorhof der Männer noch und einige sogar noch mehr ins Zentrum hinein. Also die Frauen waren abgestuft. Religiöse Gespräche, theologische Gespräche waren Männersache. Die verstanden was davon. Da haben doch die Frauen keine Ahnung von. Da lass sie doch noch mal lieber nicht mitreden. Das Weib schweige in der Gemeinde. Ne? So bei Paulus klingt das hier und da auch ein bisschen an. Und das ist Jüngerinnen gibt, dass ein Rabbi Schülerinnen hat, unvorstellbar. Was heute an Gleichberechtigung gewachsen ist, hat mit der Lebensrealität von Frauen damals wenig zu tun bis nichts. Und Jesus, der durchbricht die gesellschaftlichen Regeln und stellt sich auf die Seite der Frauen. Er holt sie aus dieser Abwertung heraus. Er ehrt sie und lässt ihnen manchmal sogar eine größere Ehre zukommen als den Männern. Als Jesus bei den Schwestern Martha und Maria einkehrt, erfüllt Martha alle Erwartungen an eine Frau im Orient damals. Gastgeberin sein und aufopferungsvoll sich um die Gäste kümmern und dafür sorgen, dass es den Herren, die da bei ihr versammelt sind, auch gut geht. Und Maria? Maria sitzt zu Jesu Füßen und hört ihm zu. Und das Besondere ist, dass diese Formulierung zu Jesu Füßen sitzen nicht einfach nur eine Ortsangabe ist, sondern dass es eine Formulierung ist, die beschreibt, was sie tut. Die ist eine Formulierung, die verwendet wird für Jünger. Jünger sitzen ihrem Lehrer zu Füßen, ihrem Rabbi zu Füßen und hören ihm zu. Das, was Lukas hier macht und was uns auf den ersten Blick nicht mehr auffällt, aber den Menschen damals ist, da sitzt eine Frau zu Füßen Jesu und hört zu. Da wird eine Frau als Jünger beschrieben, als Jüngerin beschrieben. Was, das kann doch gar nicht sein. Das kann doch gar nicht sein, eine Frau als Jüngerin. Aber so ist es. Genau das ist hier der Aufreger. Und Jesus, der bestärkt sie genau da drin, in dieser Rolle. Als Martha kommt und sich aufregt, dass ihre Schwester nicht mithilft und ihrer angestammten Rolle nicht nachkommt, da sagt Jesus zu ihr, Maria hat das gute Teil erwählt und das soll nicht von ihr genommen werden. Maria hat die richtige Entscheidung getroffen. Maria ist meine Jüngerin, so könnte man sagen, und das ist gut so, das ist richtig so. Oder denkt an die Auferstehung. Frauen hatten vor Gericht kein Aussagerecht. Und wem begegnet der Auferstandene zuerst? Wen macht der Auferstandene zu den Zeugen der Auferstehung durch alle Evangelien hindurch? Die Frauen. Er lässt ihnen damit eine Ehre zukommen, über die auch ein Petrus sich sicherlich gefreut hätte. Der hat es aber nicht gekriegt. Das sind nur zwei kurze Episoden. Man könnte noch einiges mehr erzählen, die deutlich machen, wie Jesus Frauen begegnet und wie er sie herausholt aus dieser Abstufung und sie in eine Gleichwertigkeit hineinbringt. Gott ist ein Gott der Schwachen. Das zweite Schlaglicht, das richten wir auf die Kinder. Und auch da ist es natürlich damals anders gewesen als heute bei uns. Kinder hatten keine eigenen Rechte. Sie galten bis zur religiösen Mündigkeit als Teil des Besitzes des Vaters. Kam ein Kind zu Schaden, wurde Schadensersatz für den Verlust des Gegenstandes sozusagen gezahlt. Und der Wert wurde festgelegt, man hat schon berechnet, wie viel Nutzen hätte dieses Kind denn der Familie geben können. Insgesamt hat man versucht, zu Kindern eher ein distanziertes Verhältnis zu haben. Das hatte einen drastischen Grund, nämlich 30-50% der Kinder starben in den ersten Jahren und deswegen hat man sich emotional nicht an sie gebunden, weil die Gefahr eben bestand, dass man sie verlieren würde. Die Rechte der Kinder waren eigentlich nicht da. Sie waren wie die Gegenstände, die mitliefen. Sie hatten keine eigene Position, waren nicht geachtet. Und Jesus stellt sich auf ihre Seite. Und nicht nur das, sondern er stellt sie in den Mittelpunkt. Er herzt sie. Er nimmt sich Zeit für sie. Er wendet sich ihnen zu. Und er beschreibt sie als Vorbilder des Glaubens. Lasst die Kinder zu mir kommen, wehret ihnen nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes. Wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, wird nicht hineinkommen. Wer ein solches Kind in meinen Namen aufnimmt, der nimmt mich auf. Was ist eigentlich das Besondere an Kindern, dass Jesus sie so hervorhebt, so sehr, dass er die Kinder sogar zum Vorbild erhebt? Ich glaube, ein Kriterium ist ihre Schwäche, ihre Rechtlosigkeit, ihre Abhängigkeit. Jesus stellt sich auf ihre Seite, auf die Seite derer, die nicht gesehen werden, nicht geachtet werden, nicht wertgeschätzt werden und sagt, ja, solchen gehört das Reich Gottes. Denen gehört das Reich Gottes. Das ist mehr als einfach nur den Kindern, sondern die Kinder stehen für eine ganze Gruppe von Menschen. Und wenn wir werden sollen wie die Kinder, dann heißt das sicherlich auch, seid nicht die, die andere unterdrücken. Seid lieber bereit, auf der Seite der Schwachen zu stehen. Und lasst euch beschenken wie ein Kind. Gott ist ein Gott der Schwachen. Noch ein Schlaglicht, das richten wir auf die Kranken. Viele Krankheiten zur Zeit Jesu waren nicht nur eine Beeinträchtigung, so dass das Leben sowieso schon schwer genug war, sondern sie waren verbunden mit einer gesellschaftlichen oder religiösen Ächtung. Blinde und Lahme zum Beispiel durften, ja, wenn ihr nochmal an den Tempel denkt, nur in den Vorhof der Heiden, also in die erste Stufe. Weiter rein ins Zentrum durften die nicht. Da durften die Frauen sogar noch weiter, aber sie nicht. Wer Aussatz hatte, musste seine Familie verlassen, musste in besonderten Bereichen leben aufgrund der Ansteckungsgefahr, aber war letztendlich ja, zum Sterben alleine. Jesus durchbricht auch hier alle Konventionen. Er begegnet Kranken mit großer Offenheit, mit Liebe, mit Fürsorge. Er heilt Blinde und Lahme im Vorhof des Tempels und eröffnet ihnen damit den Zugang zum Tempel. Er berührt einen Aussätzigen. Er hört den blinden Bartimäus, den alle den Mund verbieten wollen. Er nimmt Menschen in ihrer Not ernst. Gott ist ein Gott der Schwachen. Und nirgendwo wird das so deutlich greifbar und erkennbar wie am Kreuz. Hat nicht geklappt, oder? Jetzt. Wahrscheinlich ist uns bewusst, wie grausam der Tod am Kreuz ist. Weniger bewusst ist uns vielleicht, was für eine Schande dieser Tod bedeutet hat. Verflucht ist, wer am Kreuz hängt. So lautet ein Wort, das zur Zeit Jesu bekannt war. Wer gekreuzigt wurde, wurde entmenschlicht. Ihm wurde alle Würde genommen. Wir können in den Evangelien lesen, dass Jesu Kleider an die Soldaten aufgeteilt wurden. Die haben darum losgeworfen und so weiter. Aber da steht interessanterweise auch sein Untergewand wurde verteilt. Was ist denn dann übrig geblieben? Nichts. Da ist nichts übrig geblieben. Das war typisch für eine Kreuzigung. Es ging darum, die Verurteilten zu demütigen, zu beschämen, zu entmenschlichen. Aller Wahrscheinlichkeit, von den Texten her, ist es so, dass Jesus nackt gekreuzigt wurde, komplett ausgeliefert gekreuzigt wurde. Dass wir in unseren Köpfen eine Vorstellung von so einem Tuch um seine Lenden haben, liegt daran, dass Künstler das nicht ausgehalten haben, diese Beschämung nicht ausgehalten haben und nicht dauerhaft so beschämt und bloßgestellt darstellen wollten. In Wirklichkeit war er aller Wahrscheinlichkeit nach nackt, ausgeliefert, erniedrigt, entwürdigt, beschämt, gedemütigt, entmenschlicht. Jesus stellt sich nicht nur auf die Seite der Schwachen. Er wird einer von ihnen. Jesus wird entrechtet, entmenschlicht, erniedrigt, gedemütigt. So ernst ist es Gott. Gott ist ein Gott der Schwachen. Jesus stirbt am Kreuz. Zuallererst ist das ein historisches Ereignis. Und doch ist es noch viel, viel mehr. Er stirbt den Tod eines Verachteten. Der Sündlose wird, wie Paulus das sagt, zur Sünde gemacht. Er teilt das Schicksal der Schuldigen. Er steht zu ihnen und er trägt, was sie von Gott trennt. Und auch da ist er auf der Seite der Schwachen, nämlich da, wo wir schwach sind, wo wir es immer wieder versuchen und doch nicht gebacken bekommen und scheitern und bedürftig sind, so wie du es eben gesagt hast. Da dürfen wir wissen, Gott ist nicht gegen uns, er steht an unserer Seite. Gott ist ein Gott der Schwachen, auch der schwachen Sünder, auch für uns. Christlicher Glaube ist kein Regelbefolgungsglaube. Es geht nicht ums Befolgen, sondern ums Nachfolgen. Christen folgen Jesus nach und lassen sich und ihr Leben, uns ihre Haltung und ihr Handeln von dem prägen, was ihm wichtig ist. Wenn wir das ernst nehmen, dann fängt Nachfolge ganz schlicht an, mit offenen Augen und mit offenen Herzen. Hinsehen, wo wir am allerliebsten eigentlich wegsehen würden. Sich berühren lassen, wo wir vielleicht schon lange abgestumpft sind. Nicht über den Schwachen stehen, sondern neben ihnen. Nicht, weil wir so stark wären, sondern weil wir alle von seiner Stärke leben. Und vielleicht ist gerade das ein guter Anfang. Dort, wo du Schwäche entdeckst, bei dir selbst oder beim anderen, halte sie nicht auf Distanz, weiche ihr nicht aus, sondern halte sie aus mit Gott. Such den Menschen, stell dich zu ihm, lern von Jesus. Denn genau dort wirst du ihn finden. Amen.